Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Ostern steht vor der Tür und womöglich auch bei vielen von Ihnen ein leckeres Ostermenü dann auf dem Tisch. Wenn auch nicht, bringen wir Sie vielleicht auf Ideen mit einer kulinarischen Kulturgeschichte Lateinamerikas. Ein Buch, ja, frisch verfasst von der allerersten Kraft, wenn es hierzulande literarisch um Lateinamerika geht, von Michi Strausfeld, der Hispanistin und Autorin vieler Bücher. Sie ist im Studio. Große Freude, guten Morgen.
Ja, die Freude ist meinerseits. Guten Morgen.
Was gibt's denn bei Ihnen zu Hause an Ostern? Was Besonderes?
Das weiß ich noch nicht so genau. Es ist ja Spargelzeit. Vielleicht mache ich es mir ganz einfach. Aber ich hätte was für Karfreitag.
Ja, was denn?
Ein Fisch.
Besonderen?
Ja, einen mexikanischen Fisch, zubereitet nach einem Rezept, was in dem Buch Gaumenfreuden wunderbar aufgelistet ist und was relativ leicht oder sogar sehr leicht nachzukochen ist. Mhm.
Im neuen Buch gibt es nämlich viele Rezepte von der Starköchin Sabine Huck. Wie sind Sie zusammengekommen?
Sie ist die Freundin meiner Tochter und hat in Schöneberg ein wunderbares Atelier Culinario, wo man ab und zu hingehen kann und mit Köstlichkeiten versorgt wird. Und sie hat eben mehrere Jahre lang das Programm für die deutsche Welle in spanischer Sprache Sabor y Saber, also Geschmack und Wissen, gestaltet. Und das war immer sehr unterhaltsam.
Haben Sie schon was nachgekocht?
Ja, einiges.
Wir kosten gleich mehr von allem. Im Buch mit Ihnen, Michi Strausfeld. Sie begleiten uns auch die ganze Stunde in dieser Lesart. Herzlich willkommen allerseits. Sie an Deutschland von Kultur, die Lesart, und unser Gast ist heute die Hispanistin, Romanistin, Autorin und hierzulande wohl beste Kennerin lateinamerikanischer Literatur, Michi Strausfeld. Sie hat alle getroffen, von García Márquez bis zu Mario Vargas Llosa, hat viele Größen überhaupt erst nach Deutschland gebracht, in etlichen Büchern über sie geschrieben. Jetzt allerdings mal was anderes aus der Riesenregion. Gaumenfreude, eine kulinarische Kulturgeschichte Lateinamerikas. Frau Strausfeld, Sie waren ja zigmal natürlich in Lateinamerika, im ganzen Kontinent, haben da in allen Ländern ja klar auch gegessen. Jetzt darüber zu schreiben, lag es auf der Hand oder kam es anders zu diesem Buch?
Es kam ein bisschen anders. Während der Pandemie haben ja alle Leute nur vom Essen geredet und waren immer in der Küche beschäftigt. Ich also auch. Und dann stellt sich doch dann irgendwann die Frage, ja, was isst man denn eigentlich die ganze Zeit? Und natürlich wissen wir alle, dass die Kartoffel aus Peru kommt und der Mais aus Mexiko oder aus Mittelamerika. Aber irgendwie steckt doch da sehr, sehr viel mehr dahinter. Und dann habe ich eine Kulturzeitschrift gesehen mit dem Titel 31 Lebensmittel, die Mexiko der Welt schenkte. Das ist die Zeitschrift Artes de México, die alle populären Dinge aufarbeitet und eine der schönsten Zeitschriften überhaupt ist. Und da habe ich dann festgestellt, dass Mais, Paprika, Chili, Tomaten, Kakao, Vanille, Erdnüsse, Ananas, Avocados, Kürbisse, Bohnen oder Kaktusfeigen natürlich aus Mexiko kommen. Aber das ist ja nur ein Bruchteil. Viele andere haben immer noch aztekische Namen und sind gänzlich unbekannt bei uns geblieben. Und deshalb sage ich sie auch gar nicht, weil ich sie wahrscheinlich auch falsch ausspreche. Aber wir kennen jetzt auch alle den Hype der peruanischen Küche. Denn in jeder Stadt gibt es irgendwelche Gourmet-Tempel mit Peruanern als Chefköchen. Und einer von ihnen, nämlich Virgilio Martinez, einer der berühmtesten überhaupt, hat ein Buch über die Gastronomie in Lateinamerika publiziert mit mehr als 1000 Rezepten und behauptet, Kartoffeln, Tomaten, Mais oder Chilis sind alltägliche Nahrungsmittel auf der ganzen Welt. Wo immer man sein mag, isst man täglich Lateinamerika, auch wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Und das wollte ich ein bisschen hinterfragen.
Weil Sie gerade Peru sagen, also so selbstverständlich war mir das nicht, dass die Kartoffel aus Peru kommt. Aber wie ich jetzt auch weiß, dass zum Beispiel Pia León aus Lima vor 2 Jahren als weltbeste Köchin ausgezeichnet wurde. Also dass die peruanische Küche wirklich sich so entwickelt hat. So unterschiedlich, Frau Strausfeld, ja, wie Europa sind die Länder Lateinamerikas? Lässt sich da überhaupt von einer kontinentalen Küche sprechen? Weil bei Brasilien schreiben Sie da gibt es nicht mal eine nationale, sondern gleich 6 Regionalküchen. Sind es dann also mehr so die Zutaten, also die wie Mais, Kartoffeln und die ganzen Sachen, die Sie jetzt aufgezählt haben, die da so praktisch das Lateinamerikanische prägen?
Der Kontinent ist so immens, ist so riesig, dass man natürlich nicht von einer lateinamerikanischen Küche sprechen kann. Also Mexiko hat ganz klar seine Besonderheiten. Peru hat seine Besonderheiten. Das hängt auch mit der Geografie zusammen. Und Brasilien wiederum andere, da ist der Anteil der Schwarzen, der Versklavten, eben immens in der Küche, denn sie brachten unter anderem ihr Dendeöl mit. Das ist ein sehr starkes, gelbliches Öl und ist charakteristisch für die gesamte Küche von Bahia, die als eine der besten gilt. Aber ich meine, Brasilien hat allein 6-4 Zeitzonen. Wie soll man da von einer Küche sprechen? Das ist völlig unmöglich. Und insofern habe ich also Mexiko, Peru und Brasilien ausgewählt, weil sie doch stellvertretend sind. Mexiko, die Küche von Mexiko ist Weltkulturerbe geworden, aufgrund der Vielfalt. Sie gilt als eine der kreativsten und reichhaltigsten Küchen der Welt, neben der chinesischen und neben der französischen. Und wenn man sich überlegt, was in Mexiko alles zusammen ist, es gab das Autochtone, also das, was die Europäer nicht kannten, dann gab es das, was die Europäer, also die Spanier in diesem Fall, alle nach Mexiko gebracht haben, wo dann alles viel schneller wuchs und viel größer wurde und so weiter. Und dann kam nach der Eroberung der Philippinen auch noch jeweils einmal im Jahr die Galeone aus Manila an und brachte Asiatisches mit. Und alles das verschmolz in Mexiko zu einer Gesamtküche, später noch weiter angereichert natürlich durch die europäische Immigration, die chinesische Immigration und so weiter. Also Schmelztiegel.
Sie schreiben Ihr Buch ja als kulinarische Kulturgeschichte, die natürlich auch untrennbar mit den politisch-historischen und ja durchweg der kolonialen Geschichte der jeweiligen Länder verknüpft ist. Wie wichtig war sozusagen diese, ja, Sie haben es schon gesagt, also der Schmelztiegel, wie hat sich praktisch das über die Jahrhunderte dann auch entwickelt, praktisch eine Zeit der Unterdrückung, wo ja auch immer gegessen wurde.
Das ist eine sehr interessante Entwicklung, denn wenn wir jetzt den Fall von Mexiko nehmen, die Spanier kamen und sehr schnell kamen ja auch die Priester und sie mussten ja das Volk christianisieren mit Gewalt und es kamen die Nonnen und so wurden sehr früh Klöster gegründet und die Nonnen in den Klöstern haben als erste so versucht, wie ist das mit diesen autochthonen Nahrungsmitteln und was ist das, was wir kennen? Und da sie natürlich Assistenten und Hilfskräfte hatten, die Indigene waren, also Mexikaner, haben die ihr eigenes mitgebracht. Und so ist da sehr kreativ das eine oder das andere Gericht entstanden, unter anderem das Nationalgericht von Mexikos, nämlich Chiles in Nogada. Das sind Chiles, die in einer Walnusstunke schwimmen und dann obendrauf mit Granatapfelkernen dekoriert werden. Also sozusagen die Nationalfarben der mexikanischen Flagge ist in diesem Gericht wiedergegeben.
Weil Sie gerade Nonnen sagen, das fand ich sehr, sehr interessant in Ihrem Buch. Das zieht sich so ein bisschen sogar durch diese Geschichte, wie einflussreich die Nonnen waren und in den Klöstern. Und dann auch so ein Detail, beim Hostienbacken blieb immer viel Eigelb übrig.
Klar, und das musste verwendet werden. Deshalb sind die Süßspeisen in Lateinamerika sehr kalorienreich und ganz besonders vielfältig, weil viele Nonnen kamen natürlich aus Spanien und hatten dort die arabischen Einflüsse bekommen, vor allen Dingen in Andalusien, sodass die auch noch rüber transportiert worden. Und das spiegelt sich vor allen Dingen in den Süßspeisen wider.
Bei uns heißt es ja immer so, wenn es um Kulinarien in Europa geht, da die Franzosen natürlich ganz vorne oder die Italiener. Ja, das sind sozusagen die kochen am besten. Sie haben vorhin schon gesagt, Brasilien ist ein extra Fall mit 4 Zeitzonen, 6 Regionalküchen. Und dann schreiben Sie, da gibt es das Vorteil, jahrhundertelang habe man dort schlecht gegessen.
Ja, weil in Brasilien, im Gegensatz zu Mexiko vor allen Dingen, fanden die Eroberer, in diesem Fall die Portugiesen, ja nicht die großen ausladenden Märkte, wie zum Beispiel Hernán Cortés in Mexiko. Der war ja völlig, die Soldaten waren ja völlig verblüfft. Die glaubten, sie seien in einem Schlaraffenland, weil in ihrer armen Extremadura hatten sie nur einen Bruchteil davon bekommen. Und ich meine, die Soldaten in der Extremadura sind gekommen, weil sie dem Hunger entfliehen wollten. Und da auf einmal gab es alles in Überfülle. Das war ja in Brasilien ganz anders. Da gab es also Wälder und Papageien und Früchte. Und die Portugiesen waren dementsprechend nicht so vergnügt wie die Mexikaner, wie die Spanier in Mexiko oder auch später in Peru, weil da nichts Großes zu holen war. Die Indigenen waren genügsam, aßen Früchte, fischten etwas, jagten mal ein Tier. Aber es gab ja auch keine großen Städte in diesem Sinne, wie es sie in Mexiko und natürlich in Peru gegeben hat. Also keine Hochkultur, die sich in der Architektur wiedergeschlagen hätte.
Aber Sie schreiben auch, vorhin haben Sie es schon kurz angewähnt, also es gab natürlich auch internationale Einflüsse von aus China, aus Japan, Italien, Pizza und Pasta hätten auch den Kontinent erobert, so wie bei uns.
Das ist richtig, aber gerade die Einflüsse, wenn man an Peru denkt, von den Chinesen, haben zu einer eigenen Küche geführt. Die chinesische Küche in Lima ist Elite. Also das ist einfach großartig. Das ist wirklich Gaumenfreude. Die heißen Chifas. Und später kamen die Japaner und brachten nochmal wieder ihre Sachen mit. Das ist dann die Küche Nikkei. Die ist noch eine Etage übergesiedelt. Während die Italiener kamen im 19. Jahrhundert, die armen Migranten aus Italien, brachten natürlich ihre Pizza mit. Und die Pizza ist omnipräsent, nicht nur in Peru, sondern in ganz Lateinamerika.
Wie sieht's denn eigentlich mit den neuesten ökologischen Entwicklungen aus? Also mit Vegetarismus, Veganismus. Die Lateinamerikaner, die lieben ja doch ihr Rindfleisch, wie Sie öfter anmerken in Ihrem Buch.
Ja, also das gilt natürlich vor allen Dingen für Argentinien. Für die ist natürlich der Asado ein kulinarisches Fest, wo man die Freunde versammelt. Und das dauert ja dann auch immer ein paar Stunden. Aber die aktuellen Küchen und die Chefkoch, die versuchen sehr stark zurückzugehen auf das, was früher da war. Also zum Beispiel in Brasilien auf die Küche der Indigenen vom Amazonas. Und da gab es kein Fleisch, da gab es kein Rindfleisch. Oder das, was man in den Andenländern die Kultur des Buen Vivir nennt, dass man wirklich die Erde schätzt und sie verehrt und genügsam mit ihr umgeht, also sie nicht übermäßig strapaziert oder ausbeutet. Das ist eine Tendenz, die überall jetzt zu spüren ist. Also da gibt es sehr interessante Entwicklungen, die auch erforscht werden jetzt an Universitäten und die Chefskoch in der Welt propagieren.
Danke. Bis hierhin, Michi Strausfeld. Sie bleiben bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir müssen uns natürlich mit Ihnen noch das Essen auch in der lateinamerikanischen Literatur anschauen. Und ein leckeres Osterrezept wollen wir uns auch noch von Ihnen empfehlen lassen. Später. Also mehr. Annie Ernaux, Douglas Stewart, aber auch ein Christian Baron hier in Deutschland. Etliche prominente europäische Autoren und Autoren setzen sich in jüngerer Zeit in ihren Werken immer intensiver mit der Klassenfrage auseinander. Und genau dieser Literatur, die soziale Herkunft verhandelt, war gerade ein ganzes Festival gewidmet. Schon im Namen, das Festival der Working Class Literatur. Letztes Wochenende fand es im italienischen Campi Bisenzio bei Florenz statt. Mitorganisiert war die Veranstaltung von einem Fabrikkollektiv, das seit 2021 gegen die Schließung des eigenen Betriebes kämpft. Unsere Autorin Gloria Remini war für die Lesart dabei.
Entrando in fabrica, naturalmente immaginavo.
Fünf Menschen stehen auf einer Bühne und lesen aus dem Buch Alla Ligne des französischen Autors Joseph Bonthuys in italienischer Übersetzung vor. Die fragmentarischen Zeilen erzählen von der zermürbenden Gleichförmigkeit und den ausbeuterischen Bedingungen der Arbeit in der Fabrik. Drei der Vortragenden sind selbst Fabrikarbeiter beim Autozulieferer GKN Driveline in Campi Bisenzio, einem Vorort von Florenz. Und genau hier, in der Lagerhalle neben dem Werk, findet an diesem Wochenende zum ersten Mal das Festival der Working Class Literatur statt.
A volte, diciamo, da fuori si vede la fabbrica come soltanto un posto di lavoro, di produzione.
Von außen wird die Fabrik bloß als Ort der Arbeit und der Produktion gesehen. Doch warum sollte sie nicht auch eine Kulturstätte sein? Schließlich sind in der Fabrik nicht lediglich Maschinen, sondern auch Menschen mit ihren eigenen Interessen und Leidenschaften, darunter zum Beispiel die Literatur.
Come ad esempio la letteratura.
Matteo Ciolli ist Teil des Fabrikkollektivs, das das Festival mitorganisiert. Für ihn und seine KollegInnen ist die Veranstaltung auch eine Form des Protests. Denn seit über anderthalb Jahren kämpfen sie gegen die Schließung des Betriebes. 2021 wurden die rund 500 ArbeiterInnen unerwartet entlassen, von Freitag auf Montag per E-Mail. Seitdem halten sie im Werk eine permanente Versammlung ab. Sie organisieren Demos, Streiks und nun auch ein Literaturevent. Die Idee dazu entstand aus dem Treffen mit Autor Alberto Prunetti, der schließlich Festivalleiter wurde.
Einmal habe ich einen Vertreter des Kollektivs Folgendes sagen hören: Wir sind nicht hier, um Journalisten unsere Geschichte zu erzählen, wir sind hier, um Geschichte zu schreiben mit unseren eigenen Worten.
Alberto Prunetti stammt selbst aus einer Arbeiterfamilie. Darüber schreibt er auch in seinen Büchern. Zudem kuratiert er beim unabhängigen Verlag Allegre eine Reihe, die der ArbeiterInnenliteratur gewidmet ist.
Die Arbeiterklasse wurde lange von Intellektuellen, von progressiven Verbündeten, aber immerhin Privilegierten erzählt. Und so kam es allmählich dazu, dass die Arbeiter aufhörten, für sich selbst zu sprechen. Denn das Sprachrohr nahm selbst den ganzen Raum ein. Und als die Intellektuellen aufhörten, sich für die Arbeiter zu interessieren, sprach niemand mehr über sie.
Die Working Class schreibt ihre eigene Geschichte. Das ist das Motto des neugeborenen Literaturfestivals, das durch ein Crowdfunding finanziert wurde. Zu den vielen Gästen zählt auch Autorin Claudia Durastanti.
Ich bevorzuge das Plural Working-Class-Geschichten, denn es gibt AutorInnen, die sich vom subalternen Leben emanzipiert haben, während das für andere immer nur Realität ist. Mal geht es um das Thema der erzählten Geschichte, mal wird der Working-Class-Bezug vorübergehend verworfen und dann zurückgewonnen. Das spiegelt sich auch in einer extremen stilistischen und sprachlichen Varianz wider.
Die Pluralität der Working-Class-Literatur kommt auf etablierten Festivals meist zu kurz, meint Claudia Durastanti. Umso mehr freut sie sich über das polyphone Programm in Campi Bisenzio mit Lesungen, Performances, Ausstellungen und Panels. Viel spricht man hier über Klassismus im Kulturbetrieb und man blickt kritisch auf Narrative, die Armut dämonisieren oder aber romantisieren.
Io ho avuto questo esempio.
Meine Mutter war für mich ein sehr lehrreiches Vorbild, denn sie verkörperte eine lästige Armut, die stark auf Schulden beruhte. Ich bin Tochter einer Frau, die Wünsche hatte und sich als arme Frau nicht schämte, diese Wünsche offen zu zeigen. Das hat mir sehr geholfen, um subalterne und marginalisierte Figuren neu zu denken.
Wie überschneidet sich Klasse mit anderen Formen der Marginalisierung? Auch dieser Frage geht das Festival nach. Die britische Autorin Cash Carraway spricht etwa über Armut und alleinerziehende Mutterschaft, der italienisch-senegalesische Schriftsteller Pap Kuma über die Lebensrealitäten von migrantischen, rassifizierten Straßenverkäufern. Die Working Class differenziert abbilden, dazu soll auch der englische Begriff an sich beitragen, meint Alberto Prunetti. Der italienische Classe Operaia sei hingegen eindeutig konnotiert.
Er wird stark mit der Figur des männlichen Arbeiters in blauer Arbeitskleidung und mit schmierigen Händen assoziiert. Ich wollte aber hervorheben, dass die heutige Working Class viel mehr Menschen umfasst. Etwa Frauen, die als Reinigungskräfte arbeiten, aber auch Fahrradkuriere, für die die Stadt eine Art Fabrik ist. Und es gibt noch mehr Formen von Prekariat, auch in kreativen Berufen.
Ci sono esperienze di precariato su livelli diversi, anche di lavoro intellettuale.
So bildet das Festival auch eine Allianz zwischen KulturarbeiterInnen und dem Fabrikkollektiv, das gerade vor großen Herausforderungen steht. Die Entlassung von 2021 hat ein Gericht zwar für unrechtmäßig erklärt, doch der neue Werksinhaber zahlt seit November keine Gehälter und weigert sich auch, einen Transformationsplan für das Unternehmen vorzulegen. So arbeitet das Kollektiv gerade selbst an einem Plan für eine ökologische Umstellung der Produktion. Nun hat das GKN-Kollektiv auch ein Literaturfestival höchsten Niveaus organisiert, mit rund 3000 BesucherInnen. Kollektives Arbeiten sei ihre Kraft, meint Alberto Prunetti.
Wir arbeiten meist individuell, auf bürgerliche Art, obwohl wir Working-Class-Autoren sind. Das Fabrikkollektiv konnte hingegen gerade durch gemeinschaftliches Arbeiten bereits enorm zu einer neuen Narration der ArbeiterInnenklasse beitragen.
Das Festival der Working Class Literatur im Campi Bisenzio. Und zugehört und unser Gast, die Hispanistin Michi Strausfeld, zu dieser Klassenfrage, Frau Strausfeld, die in der europäischen Literatur ja immer stärker wahrgenommen wird. Wie ist das in Lateinamerika bei Autorinnen und Autoren?
Ich glaube, die Probleme in Lateinamerika sind natürlich da. Also Working Class Festival könnte man sofort machen. Ich denke an Ciudad Juárez, die Grenzstadt zu den USA, wo die Frauen in den Fabriken schuften und obendrein hinterher umgebracht werden in einer erschreckenden Anzahl, oder wo die Migranten jetzt ankommen in der Hoffnung, auf die andere Seite zu gelangen und dort mal eben eingesperrt werden und es zu diesem furchtbaren Zwischenfall jetzt letzte Woche gekommen ist, wo fast 40 Menschen verbrannt sind. Ich glaube, die Probleme in Lateinamerika sind so immens, dass Working Class aufgeht in den viel größeren Problematiken, eben die Gewalt, die Frauenmorde, dann die Stellung der Kirche nach wie vor. Also gerade ist in Argentinien ein Roman erschienen von Claudia Pinheiro, der heißt Kathedralen, der das mal beleuchtet, wie das ist mit der Stellung der Kirche in Argentinien, wo ja Abtreibung bis vor kurzem verboten war. Jetzt ist sie erlaubt nach einer immensen Beteiligung aller Frauen. Und da sind so viele Dinge, die noch erkämpft werden müssen, dass die Working-Class-Menschen da gerne mitmachen können. Aber ich bezweifle sehr, dass aus ihnen schon literarische Stimmen kommen, weil die denken nur ans nackte Überleben.
Dankeschön, Sie bleiben weiter bei uns, Michi Strausfeld.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Und da blicken wir nach China und zugleich nach Wolfsburg mit einem Buch, das der Journalist und langjährige China-Korrespondent Felix Lee geschrieben hat. China, mein Vater und ich über den Aufstieg einer Supermacht und was Familie Lee aus Wolfsburg damit zu tun hat. Das ist der sehr erzählerische Titel und erzählt wird tatsächlich eine, ja im Wortsinn, autobiografische Geschichte, denn es geht um China und VW. Unsere Kritiker im Studio ist Andrea Rödig, hallo.
Hallo.
Felix Lee beschreibt die Rolle seines Vaters als den Mann, der, Zitat, VW nach China brachte. Das klingt ja nach einer großen, bedeutenden Geschichte. Stimmt sie?
Ja, sagen wir so. Es ist eine große Geschichte, bescheiden erzählt, im Sinne von nüchtern und sachlich. Und Felix Lee lässt die beginnen in Wolfsburg, und zwar im Jahr 1978. Da kam nämlich spontan eine chinesische Delegation samt Verkehrsminister im VW-Werk vorbei. Und das war unabgesprochen. Die waren eigentlich auf der Suche nach Mercedes-Benz oder zu Gespräch mit Mercedes-Benz in Deutschland, hatten dann aber auf der Autobahn so viele VW-Bullis gesehen, dass sie sich im Werk umsehen wollten. Und Felix Lees Vater, Wenpo Lee, war Ingenieur in der Forschungsabteilung und der einzige Chinese im Werk, der Chinesisch sprechen konnte. Deswegen kam er dazu. Und das ist der Beginn auch der Geschichte, also nochmal einer großen anderen Geschichte des Vaters von Felix Lee.
Wie ist denn der Vater von Felix Lee, Wenpo Lee, überhaupt nach Wolfsburg gekommen?
Ja, es ist eigentlich eine unglaubliche Aufstiegsgeschichte. Der ist 1936 in Nanjing geboren und als er 12 Jahre alt war, haben seine Eltern ihn tatsächlich aus Angst vor der Machtübernahme Maos nach Taiwan auf die Flucht geschickt, ihn und zwei seiner Schwestern. Und er lebte da eigentlich weitgehend auf sich gestellt, bitterarm und war ein fleißiger, sehr lernbereiter Bursche, hat als Fahrradreparateur auch gearbeitet und hatte das Glück, dass ihm so ein fremdes Lehrerehepaar ermöglichte, die Schule zu besuchen. Und es gelang ihm dann, er hat die Schule abgeschlossen und es gelang ihm dann 1962 zum Studium nach Deutschland zu kommen, nach Aachen. Er ist mit dem Schiff übergesiedelt. Und ist dann bei VW angestellt gewesen und hat dann, wie man sagen kann, eigentlich fast so eine deutsche Familie in Wolfsburg gegründet. Es hört sich sehr deutsch an. Also, und Felix Lee ist dann als einer von zwei Söhnen 1975 geboren.
Es geht in dem Buch ja dann auch viel um den Einstieg von VW ins China-Geschäft in den 1980er Jahren. Da kommen so Automarken auch vor, habe ich gelesen, die heute kaum noch jemand kennt, wie etwa den Santana. Da gibt es auch eine Geschichte dahinter, ne?
Ja, also Lee beschreibt das halt, wie die einzelnen Abkommen da zustande kamen. Und das war anfangs recht stockend, weil China war halt bitterarm, ein Entwicklungsland. Niemand hätte sich da ein PKW leisten können. Und zunächst war also VW gar nicht so besonders interessiert. Aber dann hat sich eben Wenpo Lee doch sehr stark gemacht dafür und argumentiert, wenn in dem Riesenland nur alle Taxifahrer oder auch alle Politbüromitglieder ein VW fahren, dann lohnt sich das schon. Und eigenartigerweise, das hat mich jetzt auch gewundert, beim Lesen wollte man in China keine kleinen Autos, sondern große Autos, Limousinen mit Stufenheck. Und der Golf ließ sich da irgendwie gar nicht einführen, aber der Santana, also ich kannte den gar nicht, aber das ist auf jeden Fall der Renner gewesen. Jedes Taxi war ein Santana und der Audi 100, also eben Audi-Tochterunternehmen von VW, wurde dann auch zur Staatskarosse und zwar unter dem Namen Rote Fahne.
Was ist denn eigentlich Felix Lies eigene Rolle in der ganzen Geschichte? Das heißt ja, mein China, mein Vater und ich.
Es ist eine doppelte, denke ich. Also einmal kommt natürlich also Felix auch selbst vor. Und zwar ist die Familie dann tatsächlich in den 80er Jahren, 86 bis 88, auch für 2 Jahre nach Peking gezogen. Felix war da, ich glaube, 12, 13 Jahre alt und er mochte China nicht. Also es war ein rückständiges Land, die Klos stanken, das Essen schmeckte nicht. Und das beschreibt er auch ganz schön, wie er also letztlich so ein bisschen als verwöhnter Westboy dahin kam und auch die bucklige Verwandtschaft nicht so amüsant fand. Was ich dann aber auch vermisst habe in dem Buch, oder es muss einen Vater-Sohn-Konflikt geben. Der Vater ist Spitzenmanager, der Sohn eigentlich eher links ausgerichteter Journalist der Taz. Und da gibt es so was Verhaltenes in dem Buch, so ein bisschen auch was Schaumgebremstes. Positiv könnte man aber auch sagen, so ausgewogen. Also respektvolles dem Vater gegenüber, der ja auch noch lebt. Das heißt, er lässt so ein bisschen, er klagt den Vater nicht an, macht ihm keine Vorwürfe, ist aber natürlich, kommt trotzdem ein kritischer Unterton durch, der aber also nicht aufblüht. Das ist irgendwie recht ausgewogen. Also das sind die beiden, also es gibt eine versteckte Rolle, glaube ich, nochmal des Sohnes Felix Lies in dem Buch.
Es gibt ja nun eine ganze Vielzahl, Frau Rüdig, von Sachbüchern über die Supermacht China und das aufsteigende China. Und inzwischen weiß man, wie wichtig China als Markt für die großen Autokonzerne ja ist. Wie liest sich dieses Buch da so in diesem Kontext von diesen vielen Berichten und vielen Reportagen und Büchern her, die man über China derzeit kennt?
Ja, also ich habe das total gerne gelesen, zwar von vorne bis hinten. Und zwar vor allem, weil es eben eine persönliche Geschichte mit der weltpolitischen und wirtschaftlichen verknüpft. Und das macht der Felix Lies eben auch. Er gibt immer Hintergrundinformationen. Und das ist auch ganz gut so. Also was hätte ja ein Epos daraus machen können oder eine große Saga? Das macht er nicht. Er ist relativ sachlich. Und er kommt natürlich auch zum Schluss, und das ist dann auch nochmal, also finde ich, das Berührende. Man macht halt auch so die Entwicklungsgeschichte, die Aufstiegsgeschichte Chinas mit. Und natürlich fragt er zum Schluss auch, haben sich die Verhältnisse mittlerweile nicht umgekehrt? Das ist das Erschreckende, dass eigentlich nicht China von VW abhängig ist, sondern VW von China heute.
Danke. Andrea Rödig über China, mein Vater und ich von Felix Lies, jetzt im Christoph-Links-Verlag erschienen. 253 Seiten, kosten 22 Euro. Mehr dazu wie immer unter deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ferdinand Schmalz erhielt 2019 den Ingeborg-Bachmann-Preis für einen Text, aus dem später ein Roman und dann ein Theaterstück wurde, das heute in Frankfurt am Main aufgeführt wird. In Mein Lieblingstier heißt Winter gerät der Tiefkühlkostvertreter Franz Schlicht in einen verwickelten Fall um eine verschwundene Leiche.
Was machen Sie hier in der Wohnung von meinem Vater? Wer sind Sie überhaupt?
Der Text ist eine Mischung aus Krimi, Slapstick und Sprachakrobatik mit ernstem Hintergrund, so die Kritikerin Natascha Pflaumbaum, hier im Programm.
Das Thema ist der Tod, und zwar die Vorwegnahme des eigenen Todes, weil man so viel Angst davor hat. Also das ganze Framing des Tiefkühlkostboten mag vielleicht sehr ironisch und lustig klingen, es hat aber doch einen tieferen Kern. Und das macht, glaube ich, die Größe dieses Abends aus.
Mein Lieblingstier heißt Winter, eine Inszenierung von Rike Süsko, heute um 20 Uhr im Schauspiel Frankfurt. Flucht, Vertreibung, die Weitergabe von Traumata über Generationen. Mit diesen Themen beschäftigt sich die vielfach preisgekrönte Schriftstellerin Ulrike Dresner. In ihrem neuen Roman »Die Verwandelten« erzählt sie die Geschichte einer weitverzweigten Familie aus dem polnischen Wrocław, früher Breslau. Sie erzählt aus weiblicher Sicht.
Da zeigte sich, dass auch durch den Krieg und die folgenden Migrationen, Zwangsmigrationen, ja zahlreiche Familien einfach aufgesplittet wurden, dass Patchwork gar kein Ausdruck dafür ist, was da eigentlich schon passiert war.
Heute liest Ulrike Dresner in Magdeburg.
Während des Arbeitens wurde mir ein Satz deutlich, war so mein Leitsatz: Was ist das Unsichtbarste an einer Frau? Die Antwort ist ihre Kraft.
Ulrike Dresner liest heute um 19.30 Uhr im Theater Magdeburg aus ihrem Roman »Die Verwandelten«. Der Roman Fabian von Erich Kästner spielt in Berlin Anfang der 1930er Jahre. Alles geht den Bach herunter, politisch, wirtschaftlich, moralisch. Der junge Germanist Jakob Fabian ist verliebt, aber er wird enttäuscht. Sein bester Freund erschießt sich wegen eines Scherzes und er selbst ertrinkt bei dem Versuch, ein Kind zu retten. Dominik Graf hat den Roman verfilmt. Morgen zeigt Arte den Film.
Wir sitzen alle im gleichen Zug und reisen quer durch die Zeit. Wir sehen hinaus. Wir sahen genug. Wir fahren alle im gleichen Zug und keiner weiß, wie weit.
Fabian oder Der Gang vor die Hunde. Ein Film von Dominik Graf mit Tom Schilling, Albrecht Schuch und Saskia Rosendahl. Morgen am Freitag um 7:45 auf Arte. Danach in der Mediathek.
Das war die Literaturtipps mit Mechthild Landvermann. Und Michi Strausfeld ist bei uns mit ihren Gaumenfreuden einer kulinarischen Literaturgeschichte Lateinamerikas. Und das ist ja auch ein Literaturtipp zu Ostern. Natürlich ist dieses Buch von einer Literaturexpertin wie Ihnen, Frau Strausfeld, getränkt von Büchern und Referenzen. Wie wird denn eigentlich in der lateinamerikanischen Literatur gegessen?
Gar nicht so sehr viel, weil die lateinamerikanische Literatur war ja bis vor kurzem sehr von männlichen Autoren geprägt. Und die gingen nicht unbedingt in die Küche, bis auf einige Ausnahmen, sondern dafür gab es die Frauen und die kontrollierten ihrerseits wiederum die Dienstboten. Also ich habe lange suchen müssen, wirklich Autorinnen zu finden, die sich mit der Küche auseinandergesetzt haben. In Brasilien war das Jorge Amado. Der allerdings hat in vielen seiner Romanen die Küche wirklich in den Vordergrund gestellt und ihre Bedeutung für die Gesellschaft romanhaft wiedergegeben, mit teilweise auch mit Rezepten. Also das ist sehr amüsant zu lesen, vor allen Dingen, wenn die Götter dann, die Orishas, die aus Afrika kommen, ihre bestimmten Speisen haben wollen. Und das sind höchst komplizierte Gerichte, die kann keiner nachkochen. Dann João Waldo Ribeiro hat in seinem Roman Brasilien, Brasilien, das ja ein Spektrum von 300 Jahren abdeckt, der hat sich auch intensiv mit der Küche auseinandergesetzt, denn der lebte auf der Insel Itaparica vor Salvador Bahia und ist immer mit den Fischern unterwegs gewesen. Und insofern finden sich in seinem Roman höchst amüsante Anekdoten, wie man zum Beispiel auch einen Pater zerlegt hat und was man alles mit ihm angestellt hat. Das ist natürlich ein Bezug zu den schrecklichen Berichten, die ersten Entdecker geschrieben haben über die Menschenfresser in Brasilien. Das war ja das Schreckgespenst in ganz Europa. In Mexiko hat dann ein Autor, Fernando del Paso, auch ein Cervantes-Preisträger, mit seiner Frau zusammen ein Buch geschrieben. Die Frau hat die Rezepte beigesteuert und er hat ein bisschen Hintergrundwissen vermittelt. Aber ansonsten gibt es noch natürlich die Bücher von das Buch von Laura Esquivel, Schäumend wie heiße Schokolade, oder es hat jetzt einen anderen Titel, glaube ich, bekommen. Das ist gespickt voll mit Rezepten. Jedes Kapitel schließt mit einem Rezept und die sind höchst kompliziert zum Teil und sehr amüsant. Und auch Angeles Mastretta hat geschrieben, wie die Mädchen aus gutem Hause dann von den Nonnen instruiert wurden, denn sie mussten ja wenigstens hinterher die Dienstboten anleiten können, was alles sozusagen in der Küche notwendig war. Das ist auch ganz interessant zu lesen, denn wenn man sich vorstellt, wie sie dann auf dem Stein den Mais gemahlen haben, wie schwer das alles war, dann hat man so ein Gespür, bekommt man ein Gespür dafür, was in der Küche Lateinamerikas alles geschehen ist.
Aber eine Frau kommt oft öfter vor, eine große, bedeutende Schriftstellerin, also die man auch als Schriftstellerin mittlerweile in Europa auch wahrgenommen hat, die Sor Juana, die Schwester Juana.
Ja, Sor Juana, die erste Feministin, muss man immer hinzufügen, große Lyrikerin, Barockdichterin, die hat tatsächlich ein Kochbuch verfasst, was jahrhundertelang verschollen war, weil sie wollte den Sachen auf den Grund gehen. Sie wollte wissen, wie ist das mit dem Eiweiß? Was sind die physikalischen Begebenheiten? Und hat sich dann zu dem Satz verstiegen, wenn Aristoteles gekocht hätte, dann wäre ein ganz anderes Bild vermittelt worden von seiner Philosophie. Das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Aber ihre Rezepte inzwischen publiziert sind, kaum nachkochbar und vor allen Dingen so kalorienreich, das würde heute niemand mehr schaffen.
Aber nachkochen können wir die Rezepte von der prominenten Köchin Sabine Huck, die in ihrem Buch abgedruckt sind. Jetzt wollen wir noch eine Empfehlung wenigstens hören von Ihnen, Michi Strausfeld. Ein schönes Osterrezept aus den vielen, vielen. Hätten Sie da eins?
Es kommt drauf an, wie viel Zeit man verwenden will. Natürlich wäre der Molle Poblano, also Hühnchen mit Schokolade und Chilisauce, ein wunderbares Festessen, aber dazu braucht man Zeit. Wenn man etwas...
Moment, Hühnchen mit Schokolade und wie war
das? Und Chilisauce.
Und Chilisauce. Das heißt, die Chilisauce wird mit der Schokolade vermischt?
Alles wird vermischt, also da braucht man wirklich etwas Zeit, aber es lohnt sich und wenn man es dann macht, kann man immerhin einen Teil dieser Soße, die eben aufwendig ist, einfrieren. Und beim nächsten Mal kann man sie einfach nur auftauen und alles ist wunderbar.
Die praktische Hausfrau, ja. Okay, und jetzt was noch, was schneller geht?
Also ganz klar, das Nationalgericht von Peru, der Ceviche. Der roh eingelegte Fisch,
ne?
Ja. Mhm. Oder zur Nachspeise etwas aus Brasilien, die Mousse de Maracujá, die Passionsfruchtmousse. Das ist auch sehr leicht zu machen und ist ein köstlicher Nachtisch und passt natürlich sehr gut zu Ostern.
Vielen Dank dafür, Michi Strausfeld, und für Ihren Besuch hier in der Lesart. Ihnen natürlich auch ein freudiges Ostern.
Danke ebenfalls und allen Zuhörern.
Und das Buch von Michi Strausfeld, das uns in dieser Stunde begleitet hat, heißt Gaumenfreuden, eine kulinarische Kulturgeschichte Lateinamerikas und ist im Wagenbach Verlag erschienen, hat 168 Seiten und kostet 24 Euro.